Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Ach, das Jahr 2020, ey, wie hat es uns bisher schon herausgefordert? Was hat es mit uns gemacht? Ich liebe ja diese Memes, die wir im Internet finden können. If 2020 was a boat. Wie würde unser Jahr wohl aussehen, wenn es ein Schiff wäre? Oder noch besser, if 2020 was a slide, wenn 2020 eine Rutsche wäre. Viel Spaß auf dem Spielplatz. Und wenn wir schon auf dem Spielplatz sind, wie sähe es denn aus, wenn unser Jahr 2020 eine Schaukel wäre, oder wenn wir vom Spielplatz uns wegbewegen und eher mal so ein bisschen in Richtung Sport- und Tanzaktivitäten denken, wenn 2020 als Jahr ein Hula-Hoop-Reifen wäre, wie würde das Spaß machen? Es hat uns schon richtig fertig gemacht, unser Jahr 2020 bisher. Wir waren richtig herausgefordert, vielleicht auch für Gitarristen, ne? Wenn 2020 ein Akkord wäre, Daniel, müsste man so greifen, wahrscheinlich. Oder wir merken erstmal einen richtig guten Schluck aus der Tasse, a nice cup of 2020. Wie war denn dein Jahr 2020 bisher so? Und wenn 2020 eine Kirche wäre, dann stehen wir beim Lobpreis mit Masken da und vielleicht sogar das Brautpaar, das ich vor ein paar Wochen trauen durfte, begeht seinen großen Liebestag mit Mund-Nasenschutz. Ich will mal kurz sehen, wer war dieses Jahr schon auf einer Hochzeit? Naja, immerhin ein paar Hochzeiten wurden gefeiert. Okay, aber wir merken auch, wir als Kirchen, als Gemeinden, wir strugglen ganz schön mit den Herausforderungen, die dieses Jahr so mitgebracht hat. Klar, wir haben auch ein paar positive Effekte erlebt. Wir haben gelernt, digitaler Kirche zu sein, als wir davor waren. Wir kennen jetzt YouTube und wir benutzen unsere Communi-App ganz fleißig. Das hat ein paar positive Effekte von diesem Jahr, wie es uns herausgefordert hat. Aber Kirche hat auch echt Probleme mit dieser digitalen Welt. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört hattet. Das EKD-Zukunftsforum, also von der evangelischen Kirche in Deutschland, das fand digital statt. Und es wurde nach ungefähr der Hälfte abgebrochen, weil es technische Probleme gab. Aber auch sonst so. Wie sind wir eigentlich Kirche in dieser krassen Zeit? Ich denke manchmal, ey, vielleicht besonders wir als Kirchen und Gemeinden sagen doch, wie sehr würden wir uns wieder unser altes Leben zurückwünschen. Das wäre doch was. Wieder in Februar zurückgehen oder in Januar und so. Einst heilig heißt eure Themenreihe in diesen Wochen. Und der Untertitel heißt, was man heute eigentlich von dieser dynamischen Bewegung der Anfangszeit lernen könnte. Ich freue mich so, dass ihr über dieses Thema Kirche sein, Gemeinde sein, City Church sein in dieser krassen Zeit nachdenkt. Ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen gewagt, ne, wenn man so sagt, okay, wir gucken jetzt zurück zu den Anfängen. Denn immerhin sind ja auch 2000 Jahre Kirchengeschichte über dieses Ding hinweggefegt. Und trotzdem glaube ich auch, dass wir heute eine gute Entdeckung machen werden, wenn wir da ganz zurückschauen zu den Anfängen von Kirche. Vielleicht eine gute Entdeckung für uns persönlich, vielleicht aber auch für uns als Kirche insgesamt oder ganz konkret für euch als City Church. Ich wünsche dir das, dass du heute eine Sache entdecken kannst für dein Leben, für deinen Weg auch in 2020 und danach. So, los geht's. Ihr seid in die Apostelgeschichte gestartet, dieses Buch, das über die Geschichte der ersten Christen berichtet. Da erfahren wir einiges über diesen Beginn der Jesus-Nachfolgerinnen und Jesus-Nachfolger damals. Und wir müssen uns ja vorstellen, der Zusammenhang von der Apostelgeschichte ist geschichtlich der folgende. Die Jesu Tod ist schon ein paar Tage her, seine Auferstehung, dann kam Himmelfahrt und Pfingsten. Und jetzt an dieser Stelle hält Petrus eine Predigt in Jerusalem. Und aus dieser Predigt entsteht eine erste Gemeinde, könnten wir sagen. Und dann sind wir jetzt also am Ende von im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte angekommen. Da heißt es dann in Vers 41, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Über diesen Vers hat die Lisa hier letzte Woche gesprochen. Und heute drehen wir uns jetzt um den Vers 42 aus dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte. Und der geht so. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das ist schon alles. 19 Worte. Ich frage mich, können wir, ist es coronatechnisch erlaubt, dass wir den Vers mal kurz gemeinsam laut lesen? Denk schon, ne? Spuckt halt nicht so viel. Lesen wir einmal gemeinsam Apostelgeschichte 2, 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Warum in aller Welt schreibt jemand das auf? Warum schreibt es jemand auf? Hört sich doch für uns ein bisschen gewöhnlich an, normal oder irgendwie jetzt kein besonderer Aufreger drin. Hört sich auch ein bisschen einfach an. Einfach, so heißt ja der Untertitel heute für diese Predigt. Für uns hört sich es vielleicht einfach und normal an, aber ich bitte euch beim Bibellesen immer zu fragen, was war denn eigentlich damals das Besondere? Was war denn damals der Grund, warum das jemand aufschreiben musste? Was hat die dazu gebracht, das zu konservieren und weiterzugeben? Ich glaube, wenn wir dem auf die Spur gehen, können wir für unser Leben als Einzelne, aber auch für uns als City Church Gemeinschaft etwas daraus lernen. Ich möchte heute mit dir in zwei Schritten durch diesen Vers durchgehen. Die Schritte heißen bleiben, aber wie? Und bleiben, aber bei was? Zuerst bleiben, aber wie? Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, schreibt die Apostelgeschichte hier. Blieben, sie blieben. Dieses Wort blieben, das im griechischen Urtext proskartereo heißt, heißt eigentlich auf Deutsch nicht nur bleiben, sondern es heißt auch noch verharren oder an etwas festhalten. Bedeutet für uns, wir müssen checken, da war anscheinend etwas angefochten. Da war etwas in Frage gestellt. Es wäre womöglich naheliegender gewesen, nicht zu bleiben, sondern abzurücken. Wie können wir uns das vorstellen? Warum? Ich sage mal, es war richtig krass angefochten. Das merken wir, wenn wir in den Kontext reinschauen. Politisch gesehen war es eine totale Drucksituation für das Volk der Juden damals in Israel. Die waren total unterdrückt durch die römische Besatzung. Dann können wir uns vorstellen, diese kleine Gruppe von Jesus-Nachfolgerinnen und Jesus-Nachfolgern war auch total unter Druck, denn sie gerieten ja nach dem Tod ihres Gurus in eine totale Verfolgungssituation. Und religiös, müssen wir uns vorstellen, waren die auch total unter Druck. Diese junge Bewegung war nämlich angefochten durch das religiöse Establishment der damaligen Zeit. Also die wollten, dass alles so bleibt, wie es ist. So rechtgläubige Menschen, so Bibel und Bekenntnis. Oder damals gab es ja keine Bibel, da hieß es Tora und Bekenntnis. Ja, Pharisäer und Schriftgelehrte, die wollten, dass alles so bleibt, wie es ist. Und dann kam noch die Auferstehung Jesu. Die Kraft des Heiligen Geistes schwappte über diese ersten Christen. Dann erlebten die extremes Wachstum. Das war eine ganz neue Situation. Überlegt ihr mal, hier würden auf einmal an einem Tag 3000 Menschen zur Gemeinde dazukommen. Pah, wildes Durcheinander, sage ich dir. Natürlich waren die damals total angefochten und herausgefordert, wie sie mit dieser turbulenten Situation umgehen. Wie sehen wohl die Memes der damaligen Zeit aus, wenn wir uns das vorstellen, so im Jahr 30 oder 40 unserer Zeitrechnung? Was wäre naheliegend, wenn alles ungewohnt ist? Was wäre eigentlich naheliegend? Was wäre unser Reflex, wenn alles um uns herum turbulent ist? Es wäre doch nur zu gut zu verstehen, wenn die sagen würden, ey, ich wünsche mir mein altes Leben zurück. Wenn es wild wird, wünsche ich mir doch das Alte. Ich will zurück zum Gewohnten. Das kenne ich von mir, ne? Ach, Corona. Ich wünsche mir, dass alles wieder so wird wie letztes Jahr. Das triggert ja eine Herausforderung in uns an, ne? Die bringt uns entweder dazu, einen Schritt vorwärts zu gehen oder einen Schritt zurückzugehen. Ich finde, wir können das gerade ganz gut in unserem Land sehen, was diese Pandemie so anrichtet. Entweder können wir uns darum bemühen, diese neue Realität anzunehmen. Oder wir können auch so tun, als gäbe sie gar nicht und auf die Straße gehen und demonstrieren gegen diese ganzen Einschränkungen. Das kennen wir aus einem großen Zusammenhang, aber das kennen wir auch aus unserem persönlichen Leben. Ein Freund kam kürzlich zu mir und hatte einen relativ harten Schicksalsschlag hinter sich. Eine Beziehung ging zu Ende und dann saß er bei mir und erzählte so, hey Tobi, ich weiß nicht, vielleicht möchte Gott mir dadurch was zeigen oder will mich dadurch irgendwie zurechtbringen oder will mich dadurch strafen. Und ich muss sagen, dieser Freund, der gehört eigentlich nicht zu den Menschen, die so ein Gottesbild haben, das noch von diesem Tun-Ergehens-Zusammenhang geprägt ist, also dass Gott straft oder so, sondern der war eigentlich in seinem Leben schon weitergekommen. Aber jetzt in dieser Situation, da machte er einen Rückschritt und kam voll in dieses alte Gottesbild, in diese alte Vorstellung rein. Kennst du das? Herausforderungen triggern uns. Die triggern uns, entweder vorwärts zu kommen oder einen Schritt rückwärts zu gehen. Ich glaube, auch deshalb haben die Menschen der Apostelgeschichte das aufgeschrieben. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Das war was Besonderes. Denn die sind damit beim Vorwärts geblieben. Hä? Warum vorwärts? Ich sage die ganze Zeit, sie blieben bei der Lehre. Es hört sich ein bisschen an, wie sie blieben irgendwie bei der Dogmatik oder die blieben bei ihrer alten Theologie oder die blieben bei irgendwie einer alten Wissenschaft und so. Aber, wenn wir nicht aufpassen, ne? Müssen wir genau gucken, bei was die blieben. Wenn da steht, sie blieben bei der Lehre der Apostel, dann bedeutet es ja so viel, dass Apostel die Augen und Ohren Zeugen des Irdischen wie des auferstandenen Christus waren. Also Apostel waren Menschen, die Jesus als Person erlebt haben, als Mensch und gleichzeitig als Gott. Und wie alt war diese Lehre? Zu diesem Zeitpunkt gerade mal ein paar Tage alt. Es war ganz frisch, dass es diese Apostel überhaupt gab. Es war frisch und ungewohnt. Und es war sozusagen ein Riesenschritt vorwärts in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Denn diese ersten Jesus-Nachfolgerinnen und Jesus-Nachfolger waren ja auf dem Weg von der Buchreligion zum Beziehungsgeschehen. Durch Jesus, dieses menschgewordene Wort, konnte man Gott erleben als jemand, der mit uns in Beziehung tritt. Also es war eine niegelnagelneue Geschichte und ich finde es total überraschend, eigentlich, wenn wir uns das mal überlegen im Text, in Zeiten des totalen Umbruchs und des totalen Durcheinanders blieben die ersten Christen bei der Dynamik. Die blieben bei der Beziehung, anstatt sich auf den sicheren Buchstaben des jüdischen Gesetzes zurückzuziehen. Es wäre um ein Vielfaches einfacher gewesen, wieder zurückzukehren. Zur alten Religion, zur alten Theologie, zur alten Denkweise, zum alten Verhalten. Ich finde es absolut erstaunlich. Die bleiben bei dem, was sie durch Jesus gerade erst geworden sind. Die bleiben beim Vorwärts. Kleines Beispiel aus meiner Gemeindeerfahrung. Ich durfte ja Teil sein von so einer Gemeindegründung bei uns in Stuttgart die letzten 20 Jahre. Und ich erinnere mich noch ganz gut, als wir so als kleine Gemeindegruppe erstmal gewachsen sind, so die ersten Jahre, da waren wir irgendwann mal so vielleicht 40, 50 Leute. So sah das bei uns damals aus im Gottesdienst, schon ein paar Jahre her. Und wir hatten dann damals festgestellt, okay, wir sind jetzt so irgendwie eine Gruppe von 40 Menschen, die fühlen sich hier so zugehörig. Und irgendwie, man kennt noch alle mit Namen, man wird auf alle Geburtstage eingeladen, auf alle Partys. Und irgendwie hat man sich so ganz gemütlich eingerichtet. Und dann weiß ich noch, wir hatten damals so einen Mitarbeiterkreis, wo wir uns dann überlegt haben, okay, was machen wir jetzt? Wollen wir jetzt immer in dieser, sagen wir mal so 40, 50 Personengröße bleiben? Oder wollen wir uns verändern? Und dann haben wir damals in diesem Mitarbeiterkreis eine Entscheidung gefällt und haben gesagt, ey, nee, wir müssen es irgendwie schaffen, dass noch mehr Leute zu uns dazukommen können. Und es war gar nicht so easy, ne? Weil mit 40 Leuten kennst du noch alle, aber wenn es dann mal irgendwie mehr werden, dann wird es auch ein bisschen unübersichtlich und ungemütlich vielleicht. Wir haben uns damals entschieden, dass wir wachsen wollen, dass noch mehr Leute zu unserer Gemeinschaft, zu unserer Kirche dazugehören dürfen. Und ungefähr ein Jahr später waren wir circa 5 oder 6 Mal so viele wie da zu diesem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Vielleicht bist du auch gerade in so einer Situation, wo du denkst, ah, eigentlich eher ein bisschen turbulent, alles viel los, viel Neues am Abgehen. Ich glaube, dich kann heute dieser Text aus der Apostelgeschichte ermutigen. Du darfst vorwärts gehen. Du darfst einen Schritt vorwärts machen. Und diese Anfänge der Kirche sind für uns ein gutes Beispiel dafür. Jetzt aber noch, was hilft uns denn vielleicht voranzukommen, einen Schritt vorwärts zu gehen und nicht zurückzugehen? Zweiter Schritt. Bleiben, aber bei was? Schauen wir uns nochmal den Vers genauer an. Da heißt es, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Ey, was für eine gute Botschaft. In turbulenten, umwälzenden Zeiten sind wir in eine Gemeinschaft gestellt, die uns voranbringt. In turbulenten, umwälzenden Zeiten sind wir in eine Gemeinschaft gestellt, die uns voranbringt. Was ist es für eine Gemeinschaft, von der hier die Rede ist? Eine Gemeinschaft nach der Lehre der Apostel, wie sie heißt. Das griechische Wort, das die Schreiber hier im Urtext verwenden, heißt Koinonia. Koinonia schreibt sich so auf Griechisch und auf Deutsch. Und es bedeutet für uns übersetzt nicht nur Gemeinschaft oder Freundschaft oder irgendwie so ja, ein Zusammenschluss von Menschen wie in der Kirche, sondern Koinonia heißt eigentlich auch Teilhabe. Teilhaben, teilgeben. Und damit ist vielleicht jetzt nicht unbedingt gemeint, dass wir nur etwas teilen, so wie wir das in unseren sozialen Netzwerken tun, sondern ein Teilhaben und Teilgeben an unserem Leben, eine Öffnung. Das heißt, echte Menschen, echte Probleme, echte Teilhabe, echtes Teilen und Anteil nehmen und geben. Ich glaube, das hilft uns, wenn wir darin leben, unser Leben mit anderen zu teilen, weil wir dann vorwärts kommen. Gemeinschaft, Kirche, hilft dir, vorwärts zu gehen. Auch wieder ein persönliches Beispiel aus meinem Leben, wo es mir mal so ging. Wir hatten bei uns in der Gemeinde mal so irgendwie neue Hauskreisformen gestartet, also wo man sich halt in kleinen Gruppen bei jemand zu Hause trifft. Und ich hatte einen Hauskreis gestartet, das war weniger Hauskreis, sondern mehr so Selbsthilfegruppe. Ich hatte lauter Leute gefragt, die in ihrem Leben schon mal einen großen Verlust erlebt haben. Entweder durch den Tod von einem nahen, lieben Menschen oder auch durch eine Trennung oder eine Scheidung, durch einen Beziehungsabbruch. Und wir waren dann zu siebt und haben dann uns 7 Abende getroffen. Und an jedem von diesen Abenden war einer von uns dran und hatte eine Dreiviertelstunde, um seine Lebensgeschichte zu erzählen, um von seinem Verlust und von dem, wie er damit umging, zu berichten. Das war der Hauptpunkt an diesem Abend. Und dann haben wir danach nur noch miteinander gebetet und Chips gegessen. Und für mich war das irgendwie so eine bewegende Erfahrung, weil wir irgendwie gar nichts groß besonders gemacht haben. Sondern wir haben einfach zugehört, wie jemand von seiner Verlusterfahrung berichtet. Wir haben Anteil daran genommen. Und ich weiß noch, dass an einem Abend, nachdem eine junge Frau aus ihrem Leben erzählt hat, die eine relativ heftige Trennung und eine Scheidung hinter sich hatte, wie sie zu mir gesagt hat, Tobi, weißt du, das war das erste Mal, dass ich meine Geschichte ehrlich erzählen konnte. Und dieses Teilhaben und teilnehmen, war für mich irgendwie eine richtige Gnadenerfahrung. Mit wem lebst du eigentlich konkret Koinonia, Teilhabe, Gemeinschaft, in der du entlarvend ehrlich sein kannst? In unserem Vers kommen noch zwei Hilfen vor, wie wir das vielleicht umsetzen können. Da heißt es ja, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das sind zwei Hilfen, die wir, glaube ich, für uns anzapfen können, heute auch. Brotbrechen, damit ist sicher irgendwie eine Form des Abendmahls gemeint, also dass die ersten Christen miteinander eine Tischgemeinschaft hatten. Warum ist es eine Hilfe? Ich glaube, diese Gemeinschaft beim Essen, diese Tischgemeinschaft, durch die erleben wir, dass wir an einem Tisch sitzen. Wortwörtlich. Wir sitzen am selben Tisch. Wir werden vom selben Gastgeber ernährt. Wir teilen das, was wir miteinander haben. Und wir blicken über uns selbst hinaus an diesen Tisch. Und wir blicken da auch vielleicht hinein in diese Weltgemeinschaft und merken auf einmal, wir stehen in einer Beziehung zueinander, aber auch zu dieser ganzen Welt. Und Gebet ist noch eine Hilfe, Gebet. Wir merken also, wir stehen nicht nur in einer Beziehung zueinander, sondern wir stehen auch in einer Gesprächsbeziehung zu Gott. Diese Gemeinschaft, die wir unter uns Menschen erleben, ist getragen von einer Hand des Schöpfers. Es gibt also einen größeren Zusammenhang für unser Leben und für unsere Gemeinschaft. Und ich glaube, diese Beziehungsformen, die erinnern uns immer wieder an Koinonia. Immer wenn wir miteinander essen, wenn wir miteinander beten, wenn wir füreinander beten, dann erinnern wir uns an das Teilhaben und Anteilgeben. Und es verdeutlicht uns, wie so eine Gemeinschaft aussehen kann. Ich fasse mal kurz zusammen. Ich glaube, von der ersten Gemeinde lernen wir tatsächlich etwas für unser Jahr 2020. In diesem Jahr, wo unsere äußeren Einflüsse so turbulent und durcheinander sind wie noch nie. In diesem Jahr, wo wir vielleicht auch innerlich aufgewühlt sind und durcheinander und nicht wissen, wie es weitergeht, können wir zwei Dinge lernen. Bleiben, aber wie? Wir können von dieser Lehre der Apostel lernen. Wenn es in deinem Leben turbulent wird, geh nicht zurück, igel dich nicht ein, zieh dich nicht zurück auf das, was früher mal so toll war, sondern geh vorwärts. Lass dich mitnehmen von dieser Dynamik des Aufbruchs. Ich finde das so eine gute Botschaft, so ein Evangelium für dein Leben. Du darfst in deiner Situation ganz konkret weitergehen und weiterkommen. Würde ich das gerne heute mal fragen, was ist denn heute dein Schritt vorwärts? Vielleicht gerade jetzt, wenn du an die Herausforderungen in der kommenden Woche denkst. Wo kannst du vorwärts gehen, anstatt dich zurückzuziehen und einzuigeln? Bleiben aber wie? Und noch bleiben aber bei was? Wenn wir diese Koinonia-Gemeinschaft ernst nehmen, dann bedeutet es teilhaben, Anteil geben, Anteil nehmen an dem, was ich von meinen Freunden alles so höre. Ich weiß, dass unser Jahr 2020 das extrem erschwert. Ne? Wir müssen Abstand halten, wir müssen Masken tragen, wir wissen nicht, wie wir miteinander connecten können. Und doch, glaube ich, gibt es vielfältige Möglichkeiten für dein Teilhaben, für dein Mitmachen, für dein Dabeisein. Ich finde es richtig cool, dass heute wieder wenigstens ein paar Leute hier sind und trotzdem ist diese City Church Gemeinschaft ja noch viel größer. Und ich würde euch ermutigen, das in den kommenden Wochen fortzusetzen und dran zu bleiben. Wo wird es bei mir eigentlich derzeit sichtbar, dass ich mein Leben teile und Anteil nehme am Leben von meinen Geschwistern? Zum Schluss noch was. Mir fällt immer, wenn ich das Wort Brotbrechen und Abendmahl höre, eine kleine Geschichte ein, die ich mal bei uns in der Gemeinde erleben konnte, die das vielleicht noch mal ein bisschen verdeutlicht, was hier eigentlich passiert bei dieser Gemeinschaft. Ich habe mal bei uns über Abendmahl gepredigt. Ne, so, was ist das überhaupt? Und Brot und Wein und was hat das wieso hat Jesus uns das aufgetragen, wie sollen wir das machen? Und ich weiß nicht, ich stand dann also auf der Bühne und habe dann halt das so erklärt und dachte dann, okay, jetzt wäre eigentlich sinnvoll, wenn wir nach dieser Predigt noch einmal feiern gemeinsam. Und ich wollte dann, dass die Leute, die zum ersten Mal im Gottesdienst mir helfen beim Austeilen des Abendmahls, weil ich deutlich machen wollte, ey, es gibt keine besonderen Voraussetzungen, um am Abendmahl teilzunehmen, sondern der, der zum allerersten Mal da ist, der ganz neu ist, der kann mithelfen und mitmachen. Jetzt hatte ich nicht berücksichtigt, dass, als ich das dann so ankündigte, dass normalerweise die Leute, die zum ersten Mal da sind, die trauen sich nicht, ne? Die haben ein bisschen Schiss und so ungewohntes Umfeld. Und ich sagte dann also so, jetzt können alle Leute nach vorne kommen, die zum ersten Mal da sind und mir dann beim Austeilen des Abendmahls helfen. Das sind dann tödliche Sekunden im Leben eines Predigers, wenn man da vorne steht und es passiert nichts, ja? Könnt ihr euch vorstellen. Und dann sehe ich auf einmal, wie von hinten durch den Mittelgang mein Freund Amir nach vorne läuft. Amir ist muslimischer Eritreer, der über den Sudan, Libyen und mit dem Schlauchboot übers Mittelmeer nach Europa kam und irgendwie bei uns in Stuttgart gestrandet ist. Der sieht so aus. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was in dem Moment in meinem Kopf passierte. Wir befinden uns in der evangelischen Landeskirche in Württemberg und ein muslimischer Eritreer kommt zu mir nach vorne, um mir zu helfen, das Abendmahl auszuteilen. Lieber Herr Landesbischof, lieber Herr Oberkirchenrat, mir wurde es dann schon ein bisschen mulmig. Und der Gag war, Amir war auch gar nicht zum ersten Mal da, sondern der hat einfach nur gemerkt, Werner braucht Hilfe, ich helfe ihm. Sehe ich also Amir zu mir nach vorne kommen. Dann sehe ich noch jemand Zweites zu mir nach vorne kommen, nämlich Haji, muslimischer Syrer, der über den Irak und die Türkei über den Landweg nach Europa kam und irgendwie in Stuttgart gestrandet ist. Und dann standen wir da zu dritt vor der Gemeinde. Und dann passiert es das erste Mal, wie ich meine, in der Geschichte der württembergischen Landeskirche, dass zwei Muslime, Brüder, zusammen mit Tobi Werner das Abendmahl austeilten. Und als ich mich so umgeguckt habe, wie das passierte, dachte ich so, vielleicht ist genau das gemeint bei Gemeinschaft. Dass die vielleicht auch überraschend anders ist, als wir uns das vorstellen. Vielleicht auch überraschend inklusiver, als wir uns das vorstellen. Und dass es richtig gut ist, dass du bei dieser Gemeinschaft dabei bist. Amen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.